von Logroño nach Nájera. 11 Kilometer sind es bis Navarrete auf einem Feldweg. Nicht mehr das Gelb-Grün des reifenden Korns, sondern Wein, Wein, Wein. Knorrig stecken die Rebstöcke in rotbrauner Erde. Frischgrüne Blätter treiben üppig aus der trockenen Rinde. Lange noch denke ich an die Begegnung mit Pfarrer Rafael Ojeda. Eigentlich sind es Widersprüche. Sein Glaube an die Bäume, an die mystische Kraft des El Mundo Vegetal. Die sonderbare Geschichte mit den drei Augen in Galizien und dann wiederum sein tatkräftiger Einsatz für die Bewohner des Vorstadtviertels Yaque und die ganz unsentimentale Einschätzung seiner Möglichkeiten, der Pragmatismus seiner Ansichten, einerseits die Hilfe für Revolutionäre und Verfolgte während der Franco-Diktatur, andererseits sein Glaube an Gott und die Veränderbarkeit der Welt. Hier die Aufgabe jeglichen Privatlebens. In seiner Wohnung gehen die Menschen aus und ein, schlafen, essen, diskutieren. Dort seine Einsamkeit, sein Verlorensein in der Welt. Im Rhythmus des Gehens verschmelzen die beiden gegensätzlichen Aspekte seiner Person für mich allmählich zu einer Einheit. Ein heftiger Wind treibt mich vorwärts und beschwingt meine Schritte. Ich atme den Duft von Thymian, Disteln und trockener Erde. Die Ortschaften liegen in der Rioja nicht mehr auf den Erhebungen der Landschaft, sondern sind eingebettet in den Senken. Navarrete muss einst mal eine wohlhabende und bedeutende Stadt am Pilgerweg gewesen sein. Betrachte ich die Fassaden der ehemaligen herrschaftlichen Häuser, die heute vor sich hin bröckeln, kommt in mir eine merkwürdige, traurige Stimmung auf. Zu sehr spüre ich das Vergehen der Zeit, die Vergänglichkeit alles Irdischen, das hier zu einer seelenlosen Atmosphäre geführt hat. Außerhalb, am Ortsrand, ein überraschender Anblick. Links an der Straße steht ein Portal. Ein Portal, ganz für sich allein, ohne Kirche. Nach innen gestaffelte Säulen, darüber maurische Zackenbögen in vollkommenem Halbrund. Auf den Kapitellen Kleinplastiken. Naive, derbe Figuren, manche in ihrer drastischen Eindeutigkeit unfreiwillig komisch wirkend. Wie die Szene, wo Kain den vor ihm knienden Abel am Haarschopf packt, in der erhobenen Faust den Stein. Die Geste wirkt wie mitten in der Bewegung eingefroren. Sie erinnert mich an das Märchen von Dornröschen, als der Koch dem Lehrling eine Ohrfeige geben wollte, aber seine Hand, zum Schlag erhoben, erstarrte, 100 Jahre lang. Wollte der Künstler mit der Art seiner Darstellung die Tötung Abels aufhalten, eine Frist setzen? Er hat die letzte Sekunde vor dem Tötungsakt in Stein gebannt. Er gab Kain eine Bedenkzeit, die bereits 800 Jahre andauert. Durch die Kunst der Bildhauer wurde Vergangenes bewahrt und den Menschen übermittelt. Denn damals konnte fast niemand lesen. Die Vorstellungswelt wurde deshalb nicht von Büchern geprägt, sondern von Portalplastiken, den Skulpturen und Gemälden in den Kirchen. Diese nährte Fantasie und Imagination, gaben bildhaft Kenntnis von der Geschichte und wirkten gleichnishaft und symbolträchtig auf Moral und Wertvorstellungen. Allmählich verwittern nun diese einprägsamen, in Stein geschlagenen Bilder. Sie werden nicht mehr benötigt. Was sie erzählen, hat kaum noch etwas mit uns zu tun. Vieles können wir überhaupt nicht mehr deuten. Es ist rätselhaft und unverständlich geworden. Wenn die Konturen der Steine unkenntlich verwittert sind, löst sich der Bann, der auf den erhobenen Arm lag. Dann wird Abel erschlagen, aber es wird niemanden mehr geben, den das interessiert. Ohne Kirche wirkt das Portal seltsam alleingelassen. Von beiden Seiten wird es von einer anschließenden Mauer gestützt. Ich erkenne erst, als ich näher trete, dass das Portal weiterhin als Einlasspforte dient. allerdings nicht mehr in eine Kirche, sondern in einen Friedhof. Säulengleich ragen die dunkelgrünen Zypressen empor, dazwischen weiße Steinkreuze, geschmückt mit Bildern Verstorbener, Sarkophage, Monumente, Inschriften, Blumen in Vasen und Töpfen. Der marmorweiße Gesamteindruck kontrastiert mit dem Dunkel der Lebensbäume. Mit einer Schubkarre fährt ein Mann durch die Grabreihen, sammelt vertrockene Blumen und Kränze ein. Ich möchte von ihm gern etwas über das Portal erfahren und spreche ihn deshalb an. Er versteht nicht, was ich will. Ja, das ist der Eingang, ob etwas nicht in Ordnung sei. Das Portal sei alt, ja. Na und? Ein anderer Mann, den ich hinter den Grabaufbauten nicht wahrgenommen habe, hört den Disput und mischt sich ein. Natürlich sei es romanisch, aus dem 12. Jahrhundert. Vor 100 Jahren habe man es hier aufgestellt. Selbstverständlich sei es vorher Teil einer Kirche gewesen. Es habe zu der Pilgerstätte des Ordens San Juan de Acre gehört. Leider seien davon nur noch Ruinen vorhanden. Am anderen Ende von Navarrete könne man die eingestürzten Mauern sehen. Nur dieses Portal konnte gerettet werden. Nach dieser knappen, präzisen Auskunft verschwindet er wieder hinter den Gräbern. Ich frage den Mann mit der Schubkarre, wer das gewesen sei. Nie gesehen. Der ist nicht von hier, knurrt er und schiebt seine Karre zum Abfallhaufen. Nach dem Friedhof von Navarrete schließt sich für mich ein zweistündiges Martyrium an, denn wieder ist der Pilgerweg zur Straße ausgebaut. Die Männer in ihren Autos drücken wild auf die Hupe, blenden die Scheinwerfer auf, schneiden Grimassen, halten an, fahren vor und zurück. Ich fühle mich wie die heilige Jungfrau von Orléans, die Imponier- und Drohgebärden prallen ab, als trüge ich ein schützendes Kettenhemd. Endlich zweigt der Pilgerweg nach rechts ab. Als ich die Straße nicht mehr sehe und höre, lege ich mich auf die Erde. Ich spüre, wie hart sie ist. Wegen der Trockenheit ist sie zersprungen in viele kleine Schollen. Ein warmer Wind weht über meinen ausgestreckten Körper. Es duftet nach würzigen Kräutern. Langsam weicht der Druck und ich kann wieder befreit atmen. Spät erreiche ich Nachera, nach 28 Kilometern Tagesmarsch. Zuerst einige Fabriken, dann gesichtslose Neubauten. Die Altstadt befindet sich jenseits des Flusses Nacheria, mit schmalen Straßen und Gassen, heimeligen Plätzen, Kirchen und altehrwürdigen Gebäuden. Auch Nachera war königliche Residenzstadt. Das schönste Bauwerk ist das Kloster Santa Maria al Real. Ich läute an der Klosterpforte. Ein Mönch öffnet. Er schüttelt den Kopf. Nein, es sei jetzt keine Besuchszeit mehr. Ohne viel Hoffnung auf Erfolg sage ich, ich wäre eine Pilgerin zu Fuß unterwegs nach Santiago. Als hätte ich ein Zauberwort gesprochen, hält sich sein Gesichtsausdruck auf. Una peregrina, verdad? Eine Pilgerin? Tatsächlich? Na, dann kommen Sie mal herein. Er führt mich zu einem Raum. Sie können den Rucksack abstellen und auch hier übernachten. Sie haben ja sicherlich alles Nötige dabei. Ich bin überrascht. So ein Angebot. Als Fremder und noch dazu als Frau darf ich im Kloster schlafen. Ich war der Meinung, die Mönche würden sich von allem Weltlichen und besonders Weiblichen so weit wie möglich fernhalten. Und nun wird mir ganz selbstverständlich ein Nachtlager angeboten. Es ist eine Tradition, der wir verpflichtet sind, sagt der Mönch, ein Franziskaner. Früher, als alle Menschen noch zu Fuß gingen, war es Aufgabe der Klöster, den Pilgern Unterkunft und Essen bereitzustellen. Heute kommen nur noch wenige. Sie sind eine Ausnahme. Deswegen können wir leider auch nicht extra für sie kochen. Nun folgen Sie mir, ich will Ihnen unser Kloster zeigen. Der Mönch steigt mit mir hinab in die Krypta. Eine Lampe leuchtet in einer Wandvertiefung. Das war die Stelle, an der die Jungfrau Maria dem König Garcia Sanchez III. Erschien, sagt der Franziskaner. Garcia war der Sohn von Doña Mayor, die die Brücke vom Puente La Reina stiftete. Verheiratet war er mit Doña Estefania, die auch als Stifterin derselbigen Brücke gilt. Der Mönch erzählt mit einfachen, monotonen Worten die Legende. Eines Tages befand sich König Garcia auf der Jagd. Er sah eine Taube und warf einen Falken empor, um sie zu erjagen. Die Taube entfloh in eine Höhle. Der Falke setzte im Jagdeifer hinterher. Der König ritt heran, stieg vom Pferd und trat in die dunkle Grotte ein. In der Tiefe leuchtete ein Licht. Garcia tastete sich vorwärts und erblickte Maria, die Mutter Gottes. Nachdem sie ihm aufgetragen hatte, ein Kloster zu errichten, verschwand sie. Zurück blieb eine Holzplastik, eine Madonna mit Kind. Zu ihren Füßen friedlich beieinander saßen der Jagdfalke und die Taube. Wunder mussten sich damals entweder auf der Jagd oder bei Kriegszügen ereignen, den Hauptbeschäftigungen des Adels. Eine Kirche oder ein Kloster, die gewissermaßen im Auftrag einer Heiligen errichtet wurden, waren angesehener und erhöhten den Einfluss eines adligen Stifters. Besonders wirkungsvoll, wenn der Himmel gleich einen verehrungswürdigen heiligen Gegenstand mitlieferte. Die Virgen della Terrassa ist im Retabel am Hochaltar angebracht. Sie ist zu kostbar, um sie hier unten zu lassen. Als Ersatz haben wir eine spätere gotische Marienfigur hergestellt, sagt der Franziskaner. Als heiliger Ort dient die Kirche als Begräbnisplatz für viele Könige Navarras, Kastiliens und Leons. Nebeneinandergereiht füllen die Sarkophage das Pantheon. In der Capilla de la Cruz weist der Mönch besonders auf den Sarkophag der Doña Blanca hin. Sogleich vermute ich, diese Doña Blanca sei die Schwester des Sancho el Fuerte, der in Roncesvalles bestattet liegt. Doch der Mönch klärt mich auf, mit den spanischen Adligen sei es sehr schwierig, denn über Generationen hinweg haben sie ihren Kindern immer die gleichen Namen gegeben, sodass man sich heute kaum noch zurechtfindet mit den Blancas, Urracas, Sanchos, Garcias, Alfonsos und Fernandos. Diese Doña Blanca war die Tochter des Königs Garcia Ramírez von Navarra. Sie wurde mit dem König von Kastilien, Sancho III., verheiratet und starb im Jahr 1156 in Toledo bei der Geburt ihres ersten Kindes, berichtet der Mönch. Ich denke mir, dass sie wahrscheinlich noch sehr jung gewesen war, eigentlich ein Kind nach unseren heutigen Maßstäben. Meist wurden die Mädchen bereits mit knapp 15 Jahren verheiratet. Doña Blanca erfüllte die von ihr verlangte Aufgabe, gebar einen Sohn und starb, ohne selbst richtig gelebt zu haben. Das Kind überlebte die schwere Geburt, bestieg nach dem Tod seines Vaters als Alfonso VIII. Den Thron und regierte bis 1214. Auf der Sarkophagwand sieht man die Sterbeszene. Die Tote sinkt zurück. Engel empfangen ihre Seele. Links und rechts jammern Klageweiber. Auch der König ist als Trauernder dargestellt. Der mir zum Schlafen zugeteilte Raum ist leer, bis auf ein Marienbild an der Wand. Ich bin noch nicht müde. Warum soll ich nicht mal meine karge Ernährung mit einem üppigen Mahl in einem Restaurant aufbessern? Bisher habe ich mir wenig gegönnt, nur das Pilgeressen in Roncesvalles und das Omelette in Lorca. Restaurants gibt es viele in der Altstadt, doch alle öffnen erst nach 21 Uhr. Die Wartezeit verbringe ich auf einem kleinen, sehr sauberen Platz, dessen Boden mit Kacheln gefliest ist. Im Viereck sind Bänke angeordnet, okkupiert von Frauen mit ihren Kindern. Die Frauen sind übermäßig geschminkt, knallrote Lippen, schillernder Lidschatten, die Haut mit Make-up zugepappt. Sie tragen modische Kleidung und die Pfennigabsätze klappern, wenn sie meist einem Kinderwagen vor sich herschiebend im Kreis gehen. die lauten Stimmen der Frauen und das Kreischen der Kinder bricht sich an den Häuserwänden ringsum und schallt vielfach zurück. Groß ist der Kontrast zwischen den kalten Gruftkammern der königlichen Vergangenheit von Nachera, wo ich eben noch weilte, und der Quirligkeit dieses kleinstädtischen Platzes. Alle Stühle in der Gaststätte Paraíso sind noch unbesetzt. Länger kann ich nicht warten, wegen meines Hungers und weil ich nicht zu spät an der Klosterpforte um Eintritt bitten will. Ich bestelle eine Trucha, Forelle. Es ist komisch, der einzige Gast zu sein. Der Fisch ist gut, will mir aber trotzdem nicht recht schmecken. Ich fühle mich einsam. Ich esse schnell und verlasse das Lokal. Die Belegschaft des kleinen Platzes hat gewechselt. Statt der Mütter und Kinder besetzen jetzt junge Pärchen die Bänke und spazieren im Kreis herum. Lebhaftes Schwatzen, Kichern und Lachen hallt durch die Nacht. Die Häuser drücken sich dicht an das Kloster heran, seine starken Mauern aber halten den betriebsamen Lärm fern. Weltabgeschiedene Ruhe. Langsam schreite ich durch die hohen Gänge, öffne leise die schwere Tür zum Kreuzgang. Freude durchströmt mich, noch nie konnte ich nachts in einem Kreuzgang sein. Eine geheimnisvolle Stille. Das Dunkel wird von den schimmernden Säulen aufgeteilt. Das Mondlicht verfängt sich in den zarten Steinfiligran der Arkadenbögen. Gebannt stehe ich da und schaue. Die stille Schönheit durchdringt mich wie ein Rausch. Gleich einem Geist wandle ich die Säulengänge entlang und streichle mit der Hand sacht über die Steine. Fast schon glaube ich, selbst ein Wesen zu sein aus längst vergangenen Zeiten, das der Mond zu somnambulem Leben erweckt hat.